Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Mehr als 30 Zentimeter Neuschnee, Windböen von bis zu 80 Kilometern pro Stunde und meterhohe Verwehungen. Der Schneesturm hat vor allem die Mitte Deutschlands getroffen und nun kommt eine Kältewelle auf Deutschland zu. Wir berichten gleich über die Lage. Die Infektionszahlen sind rückläufig, doch für Lockerungen der Corona-Maßnahmen ist es nach Ansicht einiger Politiker und Mediziner noch zu früh. Vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie hat Wirtschaftsminister Altmaier sogar die Möglichkeit eines Lockdowns bis Anfang April angedeutet. Über den Stand der Debatte informieren wir Sie. Die SPD im Superwahljahr, wie kann sie aus dem Umfragetief herauskommen? Mit welchen Themen Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen? Darüber berät die Parteispitze in einer Videoklausur, über die wir ebenfalls berichten. Auch die sächsische AfD hat sich heute mit der Bundestagswahl befasst in einer Präsenzveranstaltung. Beim Parteitag wurde unter anderem der Spitzenkandidat für die Bundestagswahl gewählt. Wie die Stimmung da war, das erfahren Sie. Und wir beschließen die Sendung mit den Sportberichten, blicken dann im Anschluss 50 Jahre zurück. Da hielt der Computer Einzug beim Aktienhandel. Und was das veränderte, hören Sie in der Sendung Hintergrund ab 20 vor 7. Ein Schneesturm zieht über die Mitte Deutschland und sorgt dort für ein ordentliches Verkehrschaos. Sattelzüge sitzen fest, der Fern- und Regionalverkehr wird in den betroffenen Gebieten stark eingeschränkt. Und auch im Fußball kommt es zu Ausfällen. Da werden Sie dann zum Ende der Sendung in unseren Sportberichten noch mehr erfahren. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes war es das jedenfalls noch nicht mit dem heftigen Wintereinbruch. Nach Schnee und Wind kommt aus Osten, wie gesagt, noch die große Kälte auf uns zu. Ludger Fittgau mit den Folgen des Wintereinbruchs in Teilen Deutschlands.
Der Bahnverkehr ist in weiten Teilen Nord- und Nordwestdeutschlands sowie in den Mittelgebirgen nördlich des Mains eingestellt oder stark beeinträchtigt. Wer heute etwa von Hannover mit dem ICE ins Rhein-Main-Gebiet wollte, hatte meist schlechte Karten, wie der Norddeutsche Rundfunk berichtete.
Wir wollten eigentlich nach Frankfurt an Frankfurter Flughafen, um dann nach Kroatien zu fliegen. Aktuell, ja, geht gar nichts.
Wenig ging bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag, etwa auf der A7 in den sogenannten Kasseler Bergen. Viele Lkw blieben auf der glatten Autobahn liegen. Mehrere hundert Blechschäden aufgrund spiegelglatter Straßen wurden bereits Sonntagmittag gemeldet. In Ostwestfalen verzeichnete der Westdeutsche Rundfunk mehrere Verstöße gegen das Fahrverbot, das für Lastwagen ab 7,5 Tonnen heute bis 20 Uhr verhängt wurde. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach geht davon aus, dass sich die Unwetterlage im Norden Nordrhein-Westfalens im Laufe des Sonntagabends auflösen wird. Wer im westfälischen Münster für Montagmorgen einen Corona-Impftermin hat und wegen der Wetterlage nicht rechtzeitig in die Halle Münsterland kommt, kann sich am Dienstag impfen lassen, teilte die Stadt Münster laut WDR mit. Am Maschsee in Hannover war heute Skilanglauf möglich, Radfahren in der niedersächsischen Landeshauptstadt oder auch in Kassel war keine gute Idee.
Man muss ja aufpassen, es ist sehr glatt, auch mit dem Fahrrad, ja.
Ähnliches gilt für das Ruhrgebiet, für weite Teile Nord- oder Mittelhessens oder auch für Thüringen. In einzelnen Landkreisen, vor allem in den Mittelgebirgen, ist für morgen früh bereits der Präsenzunterricht an Schulen abgesagt, wo er trotz der Corona-Pandemie noch stattfand, etwa im Werra-Meißner-Kreis in Osthessen. Der Eisregen, den es am Sonntagmorgen noch immer wieder vom Niederrhein über Ostwestfalen bis nach Südniedersachsen oder Osthessen gab, hat sich zumindest in Hessen im Laufe des Nachmittags weitgehend verzogen. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach warnt jedoch. Bis zum späten Abend ist vom Niederrhein und vom südlichen Emsland bis nach Sachsen-Anhalt hinein noch mit starkem Schneefall und Schneeverwehungen zu rechnen. In der Nacht zum Montag verlagert sich das Unwetter zunehmend Richtung Südosten. Nordbayern, Thüringen oder Westsachsen können von starken Schneefällen betroffen sein. Neuschnee wird in den genannten Regionen in Höhe von bis zu 40 Zentimetern fallen. Im deutschen Küstengebiet ist auch noch am Montag mit Sturmböen bis zu 80 Stundenkilometern zu rechnen. Weitere Einschränkungen beim Fährverkehr, etwa auf die ostfriesischen Inseln, sind also einzuplanen. Doch der Wintereinbruch brachte auch vielerorts zusätzlich zu Corona nicht nur Komplikationen mit sich. So genossen etwa in Osnabrück viele Menschen das seltene Winterwetter bei Schlittenfahrten oder Schneeballschlachten, beobachtete der Norddeutsche Rundfunk.
Das Wetter ist wunderbar, ja. Also wir genießen das gerade, ein bisschen kurz in die Stadt zu gehen.
Großartig, ich finde das fantastisch, dass man einfach rausgehen kann, Sonne und Schnee im Wind genießen. Die Kinder kennen das ja zum Teil nur noch aus dem Fernsehen.
Angesichts des andauernden Winterwetters ist am Montagmorgen allerdings im Berufsverkehr der Ballungsräume, vor allem im Nordwesten, in der Mitte und im Südosten Deutschlands, mit Problemen zu rechnen. Empfohlen wird, morgen früh auf jeden Fall früh aufzustehen und sich darüber zu informieren, wie der Straßenzustand ist oder ob Busse und Bahnen fahren. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer rät gar dazu, gleich zu Hause zu bleiben. Der Wintereinbruch soll nicht so schnell vorbei sein. In den kommenden Tagen wird in vielen Teilen des Landes mit Dauerfrost gerechnet. Örtlich soll es bis zu minus 20 Grad kalt werden.
Die Wetterlage in Deutschland. Ludger Fittgau, unser Hessen-Korrespondent, berichtete. In 3 Tagen beraten Bund und Länder wieder über die Frage, wie es in der Corona-Pandemie in Deutschland weitergehen soll. Welche Maßnahmen sollen gelten, damit die Verbreitung des Virus weiter eingedämmt werden kann? Aus Thüringen kommt die Forderung nach möglichst bundesweit einheitlich festzulegenden Kriterien für einen Stufenplan. Einige Länder, darunter Bayern, sehen einen Stufenplan skeptisch. Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben dagegen schon Vorschläge auch in diese Richtung gemacht. Perspektiven schaffen, damit die Menschen auch weiter mitgehen. Theo Gers verfolgt die Debatte um die Corona-Maßnahmen.
Mittwoch wird es erst entschieden. Aber seit Tagen zeichnet sich ab, Bund und Länder dürften den Lockdown über den 14. Februar hinaus verlängern. Wirtschaftsminister Peter Altmaier warnt vor einem Überbietungswettbewerb beim Aufstellen von Lockerungsfahrplänen. Aber genau so einen Plan verschickt heute Thüringens rot-rot-grüne Landesregierung. Ihr schweben 4 Stufen vor. Wann Schulen und Kitas, Friseursalons, Geschäfte oder Gaststätten öffnen können, soll von der Dynamik des Infektionsgeschehens, der erreichten Impfquote oder der Auslastung von Intensivbetten abhängen. Altmaier wiederum hofft, spätestens an Ostern könne man wieder draußen sitzen und speisen. Wissend, dass dies Gastronomen, die jetzt am Beginn des 4. Lockdown-Monats stehen, frustriert, erinnert der Wirtschaftsminister vorsorglich daran, dass eine 3. Pandemiewelle unbedingt verhindert werden müsse. Die fiele dann nämlich in die Außensaison. Genau das will Altmaier der Branche aber ersparen. Auch Markus Söder, CSU, will besonnen handeln. Die Kombination aus Mutation und Lockerung könne gefährlich werden, warnt der bayerische Ministerpräsident. Ähnlich sieht es auch Olaf Scholz, der als SPD-Vizekanzler am Mittwoch dabei sein wird.
Es ist richtig, dass wir unverändert vorsichtig sein müssen. Es war richtig, dass wir Maßnahmen ergriffen haben, die die Infektion besser in den Griff bringen. Und wir sehen, das hat auch Erfolge. Aber wenn wir dann entsprechend vorsichtig bleiben, ist es auch wichtig, dass wir gleichzeitig über eine Öffnungsstrategie diskutieren. Das haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung verabredet. Und es ist wichtig, dass dies bei der Konferenz eine Rolle spielt.
Ein 2. Konsens, der sich herausschält: Wenn gelockert wird, dann zuerst in den Schulen und Kitas. Wobei Britta Ernst, die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, sich im Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Blick auf den Zeitpunkt bedeckt hält.
Wir wünschen uns Lockerungen für den Schulbetrieb. Ob das der 14. Februar, 1 oder 2 Wochen später sein wird, ist im Moment ja noch nicht zu sagen.
Ministerpräsidenten wie Tobias Hans aus dem Saarland oder Stefan Weil aus Niedersachsen wollen den Schülern und damit auch den Eltern zumindest eine Perspektive geben. Ein einheitlicher Stufenplan, und zwar bundesweit einheitlich, obwohl das Schulwesen Ländersache ist, sollte es schon sein. Damit würden Schulen nach denselben Kriterien, aber wegen der regional unterschiedlichen Pandemielage nicht zum selben Zeitpunkt öffnen. Einen Stufenplan fordern auch Lehrerverbände und Gewerkschaften, wobei klar zu sein scheint, dass zunächst Kitas und Grundschulen wieder öffnen sollen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hält eine Öffnung von Schulen derzeit nur in Regionen mit geringen Infektionszahlen für sinnvoll. Eine flächendeckende Rückkehr dürfte verfrüht sein, obwohl das Homeschooling tiefe Spuren hinterlasse. Die Familien sind erschöpft, betont Karliczek. Bei der Normalisierung des Schul- und Kita-Betriebes würde nach ihren Worten eine frühere Impfung von Lehrerinnen und Erziehern helfen. Das aber sei nicht in Sicht, glaubt die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Britta Ernst. So wünschenswert Impfungen des Schul- und Kita-Personals auch seien.
Aber ehrlicherweise sind natürlich erstmal die impfberechtigt, die wirklich mit selber Risikofaktoren haben, sodass eine Krankheit für sie lebensgefährlich werden kann. Und es sind erstmal die dran, die mit Personen arbeiten, die erkrankt sind. Und das ist an den Schulen eben nicht so. Und deshalb, wer fordert, dass Gruppen vorgezogen werden, meint damit auch, dass andere nachrangig geimpft werden. Und mir machen jedenfalls die akuten Zahlen von Menschen, die sterben, sehr große Sorgen. Und das kann kein Anlass sein, hier zu einer Verschiebung zu kommen.
Solche Dinge regeln will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit einer neuen Impfverordnung, die morgen in Kraft treten soll. Vorgesehen ist unter anderem, Menschen unter 65 vorrangig mit dem Impfstoff von AstraZeneca zu impfen, sodass mehr von den anderen Impfstoffen für die Menschen über 80 bleibt. Anders als bisher sollen auch Krebskranke und Menschen mit schweren Lungenerkrankungen, schwerer Diabetes oder chronischen Leber- oder Nierenerkrankungen unabhängig vom Alter früher geimpft werden.
Wie weiter in der Corona-Pandemie? Unser Hauptstadtkorrespondent Theo Gers über die Debatte um Impfen, Lockerungen und Schul- und Kita-Öffnungen 3 Tage vor den Bund-Länder-Beratungen. Das Superwahljahr 2021 liegt noch recht frisch vor uns. Mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geht es im März los. Im Herbst dann mit der Bundestagswahl der Höhepunkt. 6 Landtagswahlen, 2 Kommunalwahlen und die Bundestagswahl in diesem Jahr. Wie kann man dabei den Wählerinnen und Wählern punkten? Darum geht es bei der Klausurtagung des SPD-Vorstands, die heute begonnen hat und noch bis morgen geht, digital in der Corona-Pandemie. Da heißt es durchstarten bei der SPD. Die Sozialdemokraten im Umfragetief, bei etwa 15% liegen sie. Wie also Stimmen gewinnen? Martin Polanski hat zugehört. Kanzlerkandidat Olaf Scholz gab sich zuversichtlich und sieht sich und seine Partei mittendrin in einer Aufholjagd.
Auftritt Olaf Scholz.
Die SPD ist die Partei des Fortschritts,
sagt der Kanzlerkandidat zum Auftakt der 2-tägigen Klausur der SPD-Parteispitze. Das Ziel, Themen setzen für den anstehenden Wahlkampf, um endlich rauszukommen aus dem Umfragekeller, in dem sich die Partei schon so lange befindet. Walter Borjans, Mützenich, Klingbeil, Esken, das ganze Führungspersonal steht in einer Reihe an der Seite von Olaf Scholz, um Geschlossenheit und Zuversicht auszustrahlen. SPD-Parteichefin Saskia Esken.
Wir sind überzeugt, wir haben die besten Konzepte, wenn es darum geht, wie wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten wollen. Und wir haben mit Olaf Scholz den besten Mann, um diese Konzepte an der Spitze einer progressiven Regierung umzusetzen.
4 Themenfelder benennt Olaf Scholz. Bedeutungsschwer ist von, so wörtlich, Zukunftsmissionen für unser Land die Rede. Missionen, die sich vor allem auf die Wirtschaftspolitik dieses Jahrzehnts konzentrieren sollen. Ausbau der digitalen Infrastruktur, eine klimafreundliche Mobilität, eine moderne Gesundheitsversorgung, die auch innovative Medikamente fördert und die große Zukunftsmission der Klimaneutralität des Industrielandes Deutschland.
Wer 2050 CO2-neutral wirtschaften will, nach über 200 Jahren industrieller Geschichte, die auf fossilen Ressourcen beruht hat, der muss die größte ökonomische und technologische Revolution in Deutschland zustande bringen, damit das in so kurzer Zeit auch geschieht. Wir haben dazu einen Plan, wir sind dazu bereit und wir können auch jedem sagen, dabei wird es gelingen, dass wir unseren Wohlstand sichern, weiter ausbauen und in 10, 20 und 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben.
Die SPD setzt auf ökologischen Umbau, will das Klimathema auf keinen Fall den Grünen überlassen. Gleichzeitig betont die Partei, wie wichtig ihr Wohlstand und Arbeitsplätze sind. Alles zusammenzubringen, steht aus Sicht der SPD für Fortschritt. Und diesen Fortschrittsbegriff will sie wohl auch im Wahlkampf betonen. Klassisch soziale Themen streift die SPD-Führung zum Auftakt der Klausur nur am Rande, betont, dass die Sozialdemokraten in der Bundesregierung Grundrente und Mindestlohn durchgesetzt hätten. Und in der Pandemie habe man soziale Verwerfungen verhindert. 8 Monate bleiben noch bis zur Bundestagswahl. Olaf Scholz steht nun vor der Herausforderung, gleichzeitig zu regieren und Wahlkampf auch gegen den Koalitionspartner Union führen zu müssen. Die zuletzt deutliche Kritik am Impfprogramm, das CDU-Gesundheitsminister Spahn verantwortet, gab einen ersten Eindruck. SPD-Spitzenkandidat und Finanzminister Scholz bemüht sich aber zu betonen, dass er die Regierungsarbeit voll im Blick habe.
Wir sind Regierung. Wir machen unsere Arbeit bis zum letzten Tag. Das ist unsere Verpflichtung gegenüber den Bürgern und Bürgern. Und das nehmen wir sehr, sehr ernst. Niemals wird diese Aufgabe hinter irgendeiner anderen zurückstehen.
Aber die Unterschiede zu den anderen will die SPD nun deutlicher machen. Ohne Schaum vor dem Mund, wie Olaf Scholz sagt. In der Hoffnung, dass die Fortschrittspartei SPD absehbar auch in der Wählergunst Fortschritte macht.
Die SPD blickt ins Wahljahr, Martin Polanski berichtete. Die AfD als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft und so mit nachrichtendienstlichen Mitteln ausgespäht? Dass der Bundesverfassungsschutz dies tut, die gesamte Bundespartei also so einstuft, das will die Bundes-AfD gerichtlich verhindern. Auch die AfD in Sachsen-Anhalt will sich mit juristischen Mitteln gegen eine nachrichtendienstliche Beobachtung durch das Landesamt für Verfassungsschutz wehren. Und auch der sächsische AfD-Vorstand hat angekündigt, über den Bundesverband gegen eine Einstufung als Verdachtsfall juristisch vorzugehen. Die AfD kämpft also dagegen an, dass der Verfassungsschutz sie beobachten kann. Das heißt, juristisch geht die Partei dagegen vor. Wie sie weiter handelt und argumentiert. Alexander Moritz hat den Parteitag der sächsischen AfD in Dresden verfolgt. Gemäßigt ging es da weniger zu.
Die sächsische AfD ist klar auf Rechtskurs. Auf der Liste zur Bundestagswahl schickt die Partei fast durchgängig Vertreter des rechten Flügel ins Rennen. Dazu Brückenbauer ins Querdenken-Milieu, wie den wegen Unterstützung einer Corona-Leugner-Demonstration vom Dienst suspendierten Polizisten Steffen Janich und den Bundestagsabgeordneten Carsten Hilse. Er sieht die Corona-Politik der Regierung in einer Linie mit den beiden deutschen Diktaturen.
Mit dem Ermächtigungsgesetz vom 18.11. sind wir dieser sozialistischen Diktatur so nah wie niemals in der Bundesrepublik.
Die etwas gemäßigteren AfD-Mitglieder hatten den Schriftsteller Michael Klonowski ins Rennen um Platz 2 geschickt. Doch der musste seine Kandidatur nach mehreren Anläufen zurückziehen. Auf Listenplatz 2 landete stattdessen erneut Jens Mayer. Der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Richter wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft.
Andreas Kalbitz gehört für mich immer noch zur Partei. Wer in dieser Zeit nicht als Rechtsextremist diffamiert wird, der macht irgendwas verkehrt.
Anfang der Woche hatte der Verfassungsschutz auch die sächsische AfD als extremistischen Verdachtsfall eingestuft. Eine politische Entscheidung, wie bei der Stasi, so der Tenor auf der Parteiversammlung. Angeführt wird die Liste wieder vom Co-Bundesvorsitzenden und Görlitzer Bundestagsabgeordneten Tino Chrupalla. Er blieb unangefochten. Als erste Frau tritt auf Platz 7 die Bibliothekarin Barbara Lenk an.
Wir erleben hier eine Politik gegen die eigene Bevölkerung. Wir werden eingesperrt. Wir werden unserer Freiheit beraubt. Und trotzdem können von draußen immer noch Migranten reinkommen. Wie kann denn das sein?
Später sprach sie außerdem von einem Schuldkult in der deutschen Bildung. Damit reihte sie sich ein in die gewohnt martialische Rhetorik.
Ein politischer Großputz ist längst überfällig und ich, das verspreche ich euch, bin ganz vorne mit dabei, wenn die Reinigungsbrigade im Bundestag zum Einsatz kommt.
So der ebenfalls aufgestellte Andreas Halas. Weil er nationalsozialistische Inhalte postet, hält es ein Gericht für zulässig, ihn als lupenreiner Neonazi zu bezeichnen.
Wir brauchen Moscheen so sehr wie Tunesien eine Lieferung Sand von der Deutschen Post.
Die Reden der Kandidaten ähnelten sich. Angriffe auf die Regierung, andere Parteien, die Medien. Die Partei müsse Berlin zurückerobern. Einige Kandidaten leugnen den Klimawandel oder verharmlosen das Coronavirus. Gestern hatte Alexander Gauland in einem Grußwort den Rechtskurs quasi abgesegnet. Er appellierte an die Einheit der Partei und stärkte den bisherigen sächsischen Abgeordneten den Rücken.
Der Verfassungsschutz möchte uns zwingen, uns von sogenannten Radikalen zu trennen, um sein Platzrecht zu erringen. Doch, liebe Freunde, wenn wir die AfD an den Wünschen des Verfassungsschutzes ausrichten, ist das Experiment AfD gescheitert.
Gestern waren über 700 Parteimitglieder in die Dresdner Messehalle gekommen. Heute sind es deutlich weniger. Möglicherweise wegen des Schneewetters. Bis zum Abend will die Partei weitere Kandidaten aufstellen. 8 sächsische AfD-Abgeordnete kamen bei der Wahl 2017 über die Liste in den Bundestag. Dazu gewann die Partei 3 Direktmandate. Landeschef Jörg Urban gab sich für die Wahl im Herbst siegesgewiss. Die AfD Sachsen will mit 30% stärkste Kraft werden.
Alexander Moritz über den sächsischen AfD-Parteitag. Es ist schon ein paar Tage her, dass die Führung von Myanmar durch das Militär abgesetzt wurde. Seither aber wächst der Protest dagegen beständig. In Yangon gingen heute Tausende auf die Straße. Sie forderten die Freilassung der abgesetzten Regierungschefin und des abgesetzten Präsidenten. Lena Bodewein berichtet über die Wut der Protestierenden. Vor allem junge Menschen treibt es inzwischen auf die Straße.
Nach einigen Tagen der Proteste von zu Hause sind die Menschen in Myanmar auf die Straße gegangen. Am Balkon auf Töpfe zu schlagen, genügt ihnen nicht mehr. Zehntausende marschieren schon den zweiten Tag in Folge durch Yangon, die größte Stadt Myanmars. Lang lebe Mutter Su, rufen sie, oder nieder mit der Militärdiktatur. Rot gekleidete Demonstranten lassen rote Ballons steigen. Mönche halten Tafeln hoch, darauf ein rot gedruckter Dreifingergruß. Rot, die Farbe des Widerstands und von Aung San Suu Kyis Partei NLD. Auch Passanten winken, jubeln, erheben die Hand zum Dreifingergruß. Das Zeichen des Widerstands, das die Filmreihe Die Tribute von Panem berühmt gemacht hat. In Thailand haben sie drei Finger gereckt, in Myanmar tun sie es jetzt auch. Nun gehen sie auf die Straße, denn sie lehnen den Putsch ab, aus tiefstem Herzen und aus tiefster Not. Wir Arbeiterinnen führen sowieso schon harte Leben. Dann kam Covid-19. Als wir gerade wieder Hoffnung hatten, wieder arbeiten zu können, kam der 1. Februar, der Tag unserer Traurigkeit, der Tag des Putsches. erzählt diese junge Frau der Nachrichtenagentur Reuters. Aber wir sind nicht allein. Die nächste Generation verlässt sich auf uns. Und wir wissen, dass niemand in unser Land investieren wird, wenn es eine Militärdiktatur bleibt. Also schließen wir uns der Revolution gegen den Putsch an. Die Demonstranten singen, halten Lichter, vor allem aber Bilder von Aung San Suu Kyi, hinter Gittern oder mit Friedenstaube in der Hand. Manche halten ein durchgestrichenes Porträt des Machthabers Min Aung Hlaing. Und diese haben einige rituell verbrannt. Eine sogenannte Lennon Wall ist in Yangon aufgetaucht. Eine Mauer, an der jeder bunte Post-its mit Botschaften hinterlassen kann. Die meisten auf Englisch, damit sie international über die sozialen Medien Verbreitung finden mögen. Neben Rettet Myanmar scheint ein Spruch besonders passend zu sein. You messed with the wrong generation. Ihr habt euch mit der falschen Generation angelegt. Diese Generation scheint einfallsreich, sie umgeht Verbote, findet Wege, technisch und organisatorisch, um die Proteste weiterzuführen. Und vor allem will sie ihre Zukunft nicht an die Vergangenheit verlieren.
Lena Bodewein über die Proteste in Myanmar. Im Norden Indiens ist ein Teil eines Gletschers abgebrochen und in einen Fluss gestürzt. Die über die Ufer getretenen Wassermassen rissen auf dem Weg durch das Flusstal Brücken und Straßen mit sich. Die Behörden befürchten, dass auch viele Menschen ums Leben gekommen sind. Die Angaben über Vermisste schwanken zwischen 120 und 200. Bernd Muschborowska berichtet über die Katastrophe.
Im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand sind die Rettungskräfte im Großeinsatz. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Himalaya wurde im Dauli Ganga, einem Nebenfluss des Ganges, eine gewaltige Flutwelle ausgelöst. Wie auf Handyvideos von Anwohnern zu sehen war, die von der indischen Nachrichtenagentur ANI verbreitet wurden, stürzen gewaltige Wassermassen die engen Felsschluchten hinab. Ein Wasserkraftwerk, das sogenannte Rishi Ganga-Projekt, wurde beschädigt. Medienberichten zufolge werden bis zu 150 Mitarbeiter des Kraftwerks vermisst. Es wird befürchtet, dass sie ums Leben gekommen sein könnten. Anwohner und Einsatzkräfte aus der Region sorgen für die Evakuierung der Ortschaften entlang des reißenden Flusses, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. Hunderte Rettungskräfte aus Delhi seien bereits in die Hochgebirgsregion geflogen worden, so Indiens Innenminister Amit Shah. Weitere seien unterwegs, sagte er einem Reporter der Nachrichtenagentur ANI. Die Regierung von Premierminister Modi werde der betroffenen Region in Uttarakhand jede erdenkliche Hilfe zukommen lassen. Viele Ortschaften entlang des Flusses müssen evakuiert werden. Durch die herabstürzenden Wassermassen am Oberlauf des Dauli Ganga dürfte es weiter unten am Fuße des Himalaya zu weiteren Erdrutschen und Überschwemmungen kommen. So wurden unter anderem die Bewohner von Rishikesh und Haridwar vor den Auswirkungen des Gletscherabbruchs gewarnt. Der Dauli Ganga, der am Raikana-Gletscher auf 4700 Meter Höhe entspringt, ist ein Nebenfluss der Alaknanda, dem linken Quellfluss des Ganges. Bei Yoshimat, einem kleinen Gebirgsort, der vom Bergtourismus lebt, war indischen Medienberichten zufolge ein Teil eines Gletschers abgebrochen und hatte den nahegelegenen Staudamm des Rishi Ganga Power Projekts beschädigt. Warum der Gletscher abgebrochen ist, ist noch unklar. Schon seit Jahren warnen Wissenschaftler vor den Auswirkungen des Klimawandels. Sollte der Anstieg der CO2-Emissionen und der damit verbundene Anstieg der Erderwärmung nicht gestoppt werden, könnten die Gletscher im Himalaya bis Ende des Jahrhunderts weitgehend verschwunden sein, hieß es in einer vor knapp 2 Jahren veröffentlichten Studie des Internationalen Zentrums für Gebirgsentwicklung in Kathmandu. Die Autoren stellten fest, dass die Eisfelder am Mount Everest und am K2, dem zweithöchsten Berg der Welt, dann als nacktes Gestein sichtbar würden. Selbst im besten Fall, also bei einer Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad, wie vom Weltklimarat IPCC festgelegt, wäre bis dahin noch ein Drittel des sogenannten ewigen Eises geschmolzen. Nach einer Studie der Columbia-Universität in Washington schmelzen die Gletscher auf dem sogenannten Dach der Welt, wie die Gebirgsregion mit den höchsten Bergen genannt wird, schon jetzt doppelt so schnell wie vor der Jahrhundertwende.
Der Beitrag von Bernd Musch-Borowska und wir kommen zum Sport und damit zur Bundesliga. Und Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion, ich habe es eingangs schon gesagt, auch die Fußballer hatten heute mit dem Schnee zu kämpfen. Wie war das?
Ja, beziehungsweise die Bielefelder haben den Kampf irgendwann einfach aufgegeben und das Spiel gegen Bremen heute Abend abgesagt. Die Mitarbeiter haben es einfach nicht geschafft, gegen den Schnee anzuschippen. In Sinsheim hat das zweite Spiel des Tages aber stattgefunden. Frankfurt gewinnt gegen Hoffenheim 3:1. Detlef Lindner berichtet.
Einem verdienten Frankfurter Sieg kann Hoffenheim nur mit einzelnen guten Phasen begegnen. Eintracht-Flügelflitzer Filip Kostic war dabei der überragende und entscheidende Mann der Partie. Kostic traf nach einer Viertelstunde zur 1:0-Führung, leistete dann für die Treffer von Dicker zum 2 und Silva zum 3:1 jeweils die Vorarbeit. Zwischenzeitlich kamen allerdings die Hoffenheimer kurz nach der Pause durch den Bebu-Ausgleich zum 1:1 stark zurück in diese Begegnung. Doch die Frankfurter zogen dann innerhalb von nur 2 Minuten mit 2 Toren zum Endstand davon. Die Eintracht bleibt also in diesem Jahr ungeschlagen. Hoffenheim muss sich in der Tabelle nun nach hinten orientieren.
Und Frankfurt damit auf Platz 4, der würde zur Champions League berechtigen. Der aktuelle Champions League-Teilnehmer RB Leipzig hat unterdessen einen Ausweichort für das Hinspiel im Champions League-Achtelfinale gefunden. Liverpool darf ja nicht nach Deutschland einreisen, also geht es jetzt für beide nach Budapest. Jan Günther.
Zumindest die roten Sitzschalen in der 2019 eröffneten Puskás Arena in Budapest passen zu den Leipziger Vereinsfarben. Das ändert aber nichts daran, dass das Ausweichen in die ungarische Hauptstadt für die Leipziger nur ein notwendiges Übel ist und bei weitem nicht die erste Wahl. Zunächst in Liverpool zu spielen und das Rückspiel am 10. März nach einem möglichen Ende des Einreiseverbots dann in Leipzig, darauf hatte der englische Meister keine Lust. Auch an Ungarns Grenze gelten aktuell Beschränkungen. So dürfen bis Anfang März nur Staatsangehörige einreisen. Für Sportler können jedoch Ausnahmen gemacht werden.
9 WM-Titel hatte Francesco Friedrich bereits im Bob geholt. Damit hatte er den Rekord des Italieners Educino Monti eingestellt. Heute hat sich dann bei der Zweier-Bob-WM Francesco Friedrich den alleinigen Rekord geholt. Philipp Hofmeister berichtet.
Es war die erhoffte, die erträumte und fast schon ein wenig auch die erwartete Triumphfahrt für Francesco Friedrich. Der Sachse holt Zweiergold bei der Heim-WM in Altenberg und krönt sich damit zum alleinigen Rekordweltmeister. Es war wieder mal eine Demonstration seiner Stärke. Francesco Friedrich aus Oberbärenburg gewann am Ende mit über 2 Sekunden Vorsprung nach den 4 Läufen vor seinem Teamkollegen Johannes Lochner. Der Mann aus Bayern gewann Silber, WM-Debütant und Juniorenweltmeister Hans-Peter Hannichhofer aus Thüringen gewann am Ende Bronze.
Jan-Magnus Rieber dominiert in dieser Saison in der nordischen Kombination. An diesem Wochenende pausiert der Norweger aber, um sich auf die WM in 3 Wochen vorzubereiten. Und das hat Vinzenz Geiger gestern und auch heute wieder ausgenutzt. Thorsten vom Wege hat das für Sie beobachtet.
Vinzenz Geiger hat auch den 2. Weltcup-Wettbewerb in Klingenthal zu seinen Gunsten entschieden. Wie schon am Vortag konnte der Oberstdorfer auf der letzten Runde der 10-Kilometer-Laufstrecke mit einer beinahe schon brutalen Temposteigerung seine Verfolger abschütteln und lief mit Vorsprung ins Ziel. Diesmal waren der Japaner Akito Watabe und Lukas Greider aus Österreich nicht in der Lage, der knallharten Tempoverschärfung des Deutschen zu folgen und kamen in dieser Reihenfolge auf die Plätze 2 und 3. Auch mannschaftlich konnten die Deutschen wieder überzeugen. Fabian Riesle, Johannes Rütschek, Erik Frenzel und Manuel Feist erreichten in dieser Reihenfolge auf den Plätzen 4, 5, 7 und 9 das Ziel.
Und beim Skisprung-Weltcup in Klingenthal hat Halvar Egner-Granerud gewonnen. Markus Eisenpichler holt Platz 3. Und heute Abend findet in Tampa in Florida der Super Bowl statt, das Finale der nordamerikanischen Footballliga NFL. Und trotz Corona werden zumindest ein paar Fans mit dabei sein. Katrin Brandt.
Nur 25.000 Menschen sind zugelassen, 7.500 von ihnen sind geimpfte Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen. Die Freikarten sind ein Dankeschön an sie. Alle müssen Maske tragen, das gilt auch für die Fans außerhalb des Stadions. Ein Versuch zu verhindern, dass aus dem Super Bowl ein Super-Spreader-Ereignis wird. Zum ersten Mal ist der Super Bowl für ein Team ein Heimspiel. Und nie war der Altersabstand zwischen den beiden Spielemachern größer. Tom Brady, der Quarterback der Bucks, ist 43 Jahre alt. Patrick Mahomes, der Quarterback der Chiefs, ist 25 Jahre alt. Brady will zum 7. Mal den Super Bowl gewinnen, Mahomes zum 2. Mal. Hintereinander.
Aus Tampa berichtet Katrin Brandt und mehr Sport gibt es dann gleich um 19.10 Uhr. Und dann gibt es auch noch einen Bericht über die erste Schiedsrichterin, die jemals bei einem Super Bowl mit auf dem Platz stehen wird.
Vielen Dank, Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Damit gehen diese Informationen am Abend, an diesem Sonntagabend, zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören, verweise noch auf unseren Kommentar nach 19.05 Uhr. Da geht es um den Parteitag der AfD in Sachsen. Ich bin Petra Enzminger und verabschiede mich an dieser Stelle. Bis bald.